zwischen Hamburg und Haiti.
Weihnachten im Heiligen Land. Mit Pauken und Trompeten nach Bethlehem. Eine Sendung von Thorsten Teichmann. ARD-Studio Tel Aviv.
Der Tag vor Heiligabend beginnt in Bethlehem laut. Mit Trompeten, Trommelwirbel und pfeifenden Dudelsängen. Pfadfinder der christlichen Gemeinden marschieren mit Spielmannszügen in die palästinensische Stadt. Sie begleiten den Einzug des lateinischen Patriarchen, der aus Jerusalem angereist ist. Es ist ein Spektakel, dem nicht nur christliche Familien aus dem Westjordanland beiwohnen, sofern sie es geschafft haben, die israelischen Kontrollen zu passieren. Zu den Besuchern gehören auch tausende ausländische Pilger und Touristen. In manchen Jahren laufen sogar Gäste, Fahne schwenkend, vor den Spielmannszügen her, wie Life aus Idaho oder Christy aus Michigan.
My connection to Palestine is my friend George.
Meine Verbindung zu Palästina ist mein Freund George. Er kommt aus Bethlehem. Er ist Palästinenser, lebt aber häufig in den USA. Er ist Mitglied dieses Spielmannszuges und hat mich hierher eingeladen. George hat mich gebeten, eine Flagge zu tragen. Warum? Ich habe das Gefühl, ich werde für Propaganda benutzt. Aber das ist okay.
You know, everyone has their own traditions.
Jeder hat seine eigenen Traditionen, aber wir alle stimmen überein, dass es eine wunderbare Zeit im Jahr ist. Schließlich haben die Engel den Hirten in Bethlehem gute Nachrichten verkündet. Große Freude, die allem Volk widerfahren wird.
Marianne aus Kärnten ist überrascht, dass Weihnachten in Bethlehem so ganz anders gefeiert wird als in ihrer österreichischen Heimat.
Bei uns ist halt alles eher ruhig, still, stille Zeit, die stillste Zeit im ganzen Jahr. Und hier ist halt was los, so wie bei uns fast zu Fasching. Also mit Musik und jeder feiert auf seine eigene Art und Weise. Schön, anders, aber trotzdem schön.
Tausende machen sich auf den Weg nach Bethlehem, jedes Jahr. Ihr Ziel ist die Geburtskirche. Oder besser der Ort, an dem der biblischen Überlieferung nach Jesus Christus zur Welt gekommen ist. Im Rathaus gegenüber der Heiligen Stätte hat Bürgermeisterin Vera Babun ihr Büro. Den schweren, dunklen Schreibtisch hat sie so gerückt, dass ihr Blick auf die hellen Steinmauern der Kirchenfestung fällt, sowie auf eine Bühne und einen riesigen Weihnachtsbaum davor.
In Bethlehem, actually, we master celebrating Christmas despite all the challenges.
In Bethlehem schaffen wir es tatsächlich, Weihnachten zu feiern, trotz all der Herausforderungen. Ich kann nicht behaupten, alles wäre in Ordnung. Politisch gesehen sind wir in einer sehr kritischen Situation. Und trotzdem begeht Bethlehem die Feierlichkeiten mit größter Freude. Wenn wir über Bethlehem sprechen, dann sprechen wir einerseits von der palästinensischen Stadt, andererseits vom Symbol der universellen Nachricht von Freude, Frieden und Hoffnung.
Pray for peace. Show hope in our universal message.
Für die kleine Minderheit der christlichen Bewohner im Nahen Osten bestimmt das Weihnachtsfest bereits Wochen vorher das Leben. Und nicht nur in Bethlehem, sondern zum Beispiel auch in Ramallah. Die palästinensische Stadt mit 33.000 Einwohnern liegt 15 Kilometer nordwestlich von Jerusalem. Von dort kommt einer der Spielmannszüge. Bei der Abendprobe im kühlen Novemberwind marschieren Pfadfinder in Formation über den Sportplatz des Clubs Sariye. Immer drei Musiker nebeneinander. Aber Talin Abu Rasaleh trifft den richtigen Ton nicht. Ihr Instrument ist der Dudelsack.
It's a very nice instrument. It's not a traditional instrument in here. It's from Scotland, you know. The origin
is. Es ist ein tolles Instrument. Es stammt nicht von hier, sondern aus Schottland. Aber es ist hier populär geworden. Wir spielen arabische Songs, schottische Lieder. Alles geht, jeder Song, den ich höre. Was ich höre, spiele ich.
And then I play. I don't read note, I just listen and play.
Thank you.
Immer wieder schreiten Tallinn und die anderen Musiker den Sportplatz ab. Bei der Probe müssen die Schritte und die Töne sitzen. Ihre Musik ist in Ramallah nur scheinbar fremd. Streng genommen gehört sie zum kulturellen Erbe im ehemals britischen Mandatsgebiet Palästina. Die palästinensischen Musiker sprechen mit großem Stolz über die Herkunft der 21 Instrumente. Sie stammen nämlich direkt aus Schottland. Bei allen öffentlichen Anlässen sind die Pfadfinder dabei. In Bethlehem falle die christliche Formation immer auf, sagt Tallinn, die junge Studentin.
We will be unique, different from others.
Wir sind einmalig. Wir sind aus Ramallah, die anderen nur aus Bethlehem. Wir sind unverwechselbar mit unseren Uniformen, unseren Dudelsäcken und unseren neuen Songs. Wir werden es genießen.
It will be nice. Yes, we will enjoy it.
Allerdings ist es für Palästinenser aus Ramallah schwierig, Bethlehem überhaupt pünktlich zu erreichen. Ramallah liegt im Norden des von Israel besetzten Westjordanlandes, Bethlehem aber im Süden. Auf einer Karte fährt Tallinn die Strecke mit dem Finger ab.
We are here, right? So we don't pass Jerusalem.
Die Fahrt durch Jerusalem dauert eigentlich nur 20 Minuten. Aber Tallinn, Abu Rasaleh und die anderen christlich-palästinensischen Pfadfinder haben keine Erlaubnis, den israelischen Checkpoint dort zu passieren. Sie fahren also einen Umweg und brauchen 1,5 Stunden, um ihr Ziel zu erreichen.
Der palästinensische Alltag unter der israelischen Besatzung ist mühsam. Der Konflikt führt seit Jahrzehnten dazu, dass christliche Familien wegziehen. Die fehlende wirtschaftliche Perspektive, aber auch wachsende Ausgrenzung innerhalb der palästinensischen Gesellschaft tragen zum Exodus bei.
Da sich zu Weihnachten auch tausende Touristen und Pilger auf den Weg nach Bethlehem machen, haben am Tag vor Heiligabend die Souvenirhändler am Krippenplatz in Bethlehem schon früh geöffnet. Sie verkaufen Krippen, Kamele und Esel aus Olivenholz, kleine Engelsfiguren. Bei Besuchern kommt ein Gefühl auf, das sonst in Bethlehem kaum zu spüren ist: Euphorie. Wie bei Stella und Sarah.
This is a place where Jesus Christ was born. And we are so happy that we are here.
Das ist der Ort, an dem Jesus Christus geboren worden ist. Heute ist Weihnachten und wir sind so glücklich, hier sein zu können. Das ist einmalig. Ich liebe diesen Tag.
And I know I love it. I love this day.
We have the mass for the children yesterday and the church was full.
Wir waren gestern im Kindergottesdienst und die Kirche war voll. Viel Freude, viele Familien. Das ist die Weihnachtsstimmung. Viel Freude und ständig große Party.
It's a joy and big party for all the time.
Das Zentrum von Bethlehem liegt etwa 12 Kilometer südlich von Jerusalem. Die Stadt ist vermutlich weit älter als 3000 Jahre. Der erste Beleg ist eine Steintafel in Keilschrift. Darauf wird der Ort schon 1350 vor Christus erwähnt. Dem Alten Testament nach ist Bethlehem der Ort, an dem Rachel, die Frau Jakobs, bei der Geburt eines Sohnes stirbt. Eine Grabstätte liegt nördlich der Stadt. Das Neue Testament verehrt Bethlehem als das Dorf, in dem Jesus Christus zur Welt gekommen ist. Heute ist Bethlehem eine palästinensische Stadt mit 25.000 Einwohnern. Sie lebt weitgehend vom Tourismus. Seit 2 Jahren versucht die Stadt, wieder mehr Pilger anzulocken.
Die Stadtverwaltung von Bethlehem hat die engen Gassen, die zum Krippenplatz führen, für den Verkehr gesperrt. Hier wird später der lateinische Patriarch von Jerusalem durchschreiten. Aber noch riecht es nach Crepe und arabischem Kaffee mit Kardamom und manchmal auch nach Sonnencreme der Touristen, denen die Sonne im Dezember noch zu viel scheint. Lautsprecher lassen Weihnachtslieder in arabischer Sprache in jedem Winkel erschallen. Feyrouz heißt die Sängerin. In arabischen Staaten ist sie eine Legende.
Am anderen Ende Bethlehems, auf dem großen Hof der Terra Santa Schule, treffen bereits die Pfadfinder und Spielmannszüge ein. Auch die Dudelsackspielerin Talin Abu Ghazaleh aus Ramallah hat Bethlehem noch rechtzeitig erreicht.
In den arabischen Ländern freuen wir uns sehr auf Weihnachten. Wir tanzen, wir haben Spaß am prallen Leben. Viele Menschen, viel Lärm. Das ist für uns Weihnachten. Wir sitzen nicht still und ruhig herum.
Auf dem Krippenplatz vor der Geburtskirche steht eine große Bühne. Daneben ein meterhoher, kegelförmiger Weihnachtsbaum aus Plastik mit roten Kugeln. Das Gebäude gegenüber ist mit einem breiten Leuchtband geschmückt. Über die Jahre sind immer neue Dekorationen, Kugeln und Lichter hinzugekommen. Auch die kleinen Laubbäume am Rande des Platzes sind geschmückt. Doch an einem Baum beseitigen Palästinenser die Dekoration wieder von den Zweigen. Es sind keine Christbaumkugeln, die sie abnehmen, sondern leere israelische Tränengaspatronen, Bilder von getöteten Palästinensern und palästinensische Fahnen. Die Tränengaskartuschen sollten ein Protest sein gegen die politische Situation, gegen die israelische Besatzung des palästinensischen Gebiets. Doch die Stadtverwaltung habe verlangt, alles wieder abzunehmen, sagt einer der Aktivisten. Die Stadtverwaltung fürchte um die feierliche Stimmung.
Wir haben unseren Protest nicht abgestimmt. Deshalb hat die Stadt zunächst entschieden, dass wir den gesamten Schmuck abnehmen müssen. Aber wir wollen der Welt zeigen, in Bethlehem gibt es den schönen großen Baum mit tollen Dekorationen, aber es gibt auch unseren Baum, der zeigt, dass wir unter der israelischen Armee und der israelischen Besatzung leiden.
Weihnachten in Bethlehem ist für die Palästinenser eine Gelegenheit, ihre Sicht des israelisch-palästinensischen Konflikts zu erklären. Die politischen Probleme verschärften sich mit jedem Jahr, beklagt Bürgermeisterin Vera Baboun.
82% des Landkreises sind Gebiet C, also unter vollständiger israelischer Kontrolle. Hier befinden sich 22 israelische Siedlungen. Im Norden wird die Stadt begrenzt von einer Mauer mit einem Tor. Und diese Mauer ist weithin sichtbar.
Die israelische Regierung sagt, der Sperrwall werde gebaut, um die eigene Bevölkerung vor palästinensischen Terroranschlägen zu schützen. Aber die Anlage schneidet zum Teil tief in das palästinensische Gebiet ein. Sie durchtrennt im Norden von Bethlehem Straßen. Und sollte der israelische Sperrwall wie geplant im Westen von Bethlehem bei Beit Jala und Batir geschlossen werden, wäre die biblische Stadt völlig eingeschnürt, abgetrennt von den letzten verbliebenen freien Flächen und abgetrennt vom Kloster Krimisan. Das Kloster der Salesianer liegt westlich der Geburtskirche. Es ist ein vierstöckiges Gebäude aus hellem Stein über Weinbergen und Terrassenfeldern. Der Anblick erinnert an Norditalien und viel weniger an das Westjordanland. Ein Blick auf die Karte aber zeigt das ganze Dilemma. Auf dem Hügel nördlich des Klosters glänzen helle Häuserburgen. Sie gehören zur jüdischen Siedlung Gilo. Nach israelischer Lesart ist Gilo ein Teil Jerusalems und das soll so bleiben. Deshalb verläuft der israelische Sperrwall nicht entlang international anerkannter Grenzlinien, sondern quer durch die Terrassenfelder auf palästinensischem Gebiet.
Besucher, die zu Weihnachten auf die Geburtskirche zusteuern, bekommen von den politischen Details kaum etwas mit. Sie sind zudem mit anderen Fragen konfrontiert, zum Beispiel, warum man nicht durch ein repräsentatives Portal in die so wichtige Geburtskirche gelangt. Das Portal zum Krippenplatz ist immer wieder verkleinert worden, um zum Beispiel die Kirche so besser vor Raubzügen zu schützen. Seit ottomanischer Zeit gibt es nur noch einen winzigen Einstieg, nicht höher als 1,30 Meter. Der hinderte Soldaten daran, auf Pferden in das Innere der christlichen Heiligenstätte zu reiten. Seitdem müsse man sich beim Eintritt bücken, erklärt ein Touristenführer seiner spanischen Gruppe.
Es ist so, dass man vor Christus seinen Kopf neigen muss. Und für alle, die das nicht tun, sorgt Christus dafür, dass man sich gewaltig den Schädel anschlägt. Man muss den Kopf senken, weil es sonst kracht. Früher kamen die Muslime mit den Pferden hier in die Basilika herein. Die Tür ist verstärkt. Alles, was wir sehen, stammt aus der Zeit Justinians im 6. Jahrhundert. Es gibt wunderschöne Mosaiken und in der Mitte befindet sich die Geburtsgrotte. Wir werden jetzt hineingehen, aber nicht stehen bleiben.
Selbst wenn Touristen Zeit haben und stehen bleiben, bekommen sie im Moment nicht alles zu sehen. Die Decke der Basilika ist verhüllt wegen Bauarbeiten. Die Rettung der Geburtskirche kommt langsam voran. Die UNESCO hat den Kirchenkomplex in die Liste des Weltkulturerbes aufgenommen als gefährdete Stätte. Restauriert wird die Geburtskirche seit September 2013.
Ingenieur Ibrahim Abed Rabot gibt nur wenigen Besuchern einen der weißen Bauhelme. Über einen Gerüstturm, neue Stahlträger und schmale Stege geht es hinauf zum restaurierten Dach des Hauptschiffes der Basilika. Reinregnen kann es jetzt nicht mehr. Die Außenfassade ist bereits gereinigt. Die Zementfüllung zwischen den Steinen musste entfernt werden.
Vor 50 oder 60 Jahren hatten sie noch keine Erfahrung mit Zement. Damals wussten sie noch nicht, wie sich Zement über die Jahre verhält.
Der Zement habe die Ecksteine der Fassade zerstört. Die Steine konnten nicht mehr atmen, so der palästinensische Ingenieur. Im Inneren der Basilika sind schon die ersten Wände abgewaschen. Restauratoren haben Verzierungen freigelegt. Die Wände sind nicht mehr schwarz vom Ruß der Kerzen, sondern weiß und grau. Und Mosaiken reflektieren nun wieder das Sonnenlicht in strahlendem Gold, blitzendem Silber und sattem Grün. Girolamo Nucatolo ist begeistert von seiner Arbeit. Der Restaurator aus Italien befreit unter dem Dach der Geburtskirche die Mosaiken aus dem 12. Jahrhundert von Dreck und Ruß.
Ikonografisch gesehen gibt es hier etwas sehr Interessantes. Normalerweise sind die Engel komplett von Gold umgeben, weil sie nicht von der irdischen Welt sind. Hier aber haben alle Engel ihre Füße auf dem Boden, weil es der Ort ist, an dem Gottes Sohn auf die Welt hinabgestiegen ist. Die Engel begleiten die Gläubigen zur Geburtsstätte.
Girolamo Nucatolo führt zu einem großen Mosaik, das einen Engel darstellt. Die Arbeit zwischen zwei Fenstern ist vielleicht 3 Meter hoch.
Interessante, il 100% dei mosaici sono originali.
Interessant ist, dass 100% der Mosaiken original sind. Wir haben darunter die Vorzeichnungen entdeckt. Sie stammen aus den Jahren 1160 bis 63. Ein weiterer Aspekt ist die Farbskala. Wir haben auch mit Archäologen gesprochen, die in Israel gearbeitet haben. So eine Farbskala gibt es nur hier und am Felsendom in Jerusalem.
Die Restauratoren arbeiten sich vom Dach über die Wände immer weiter nach unten voran. Geht alles nach Plan, erreichen sie im kommenden Jahr die Bodenmosaiken. Diese sind noch älter. Sie stammen offenbar aus dem 4. Jahrhundert. Italienische und palästinensische Fachleute wollen zudem nach verdeckten Arbeiten suchen. Aber es gibt immer wieder Rückschläge. Es geht ums Geld. Aber auch um die israelischen Behörden, die nicht alle Materialien ins besetzte Westjordanland liefern lassen, erklärt Ingenieur Ibrahim Abed Rabor.
Dieses Jahr geht es um Chemikalien, die wir brauchen, um die Mosaiken zu reinigen. Zum Beispiel Ammoniumcarbonat. Erst durften wir es einführen, dann wieder nicht. Keine Ahnung, wozu man das missbrauchen sollte. Aber sie haben es den Italienern einfach abgenommen.
Zu Weihnachten ruhen die Bauarbeiten. Unter den eingezogenen Zwischendecken stehen ausländische Besucher vor der Geburtsgrotte. Nur wenige Stufen nach unten trennen sie von dem Ort, den Christen seit dem 2. Jahrhundert als Geburtsstätte von Jesus Christus verehren. Ein silberner Stern am Boden kennzeichnet den Platz. Ist ein kleines Kind im Raum, wird es von Palästinensern schon mal über den Stern gehalten, wie ein Geschenk. Während die Besucher versuchen, den Moment mit der Kamera festzuhalten.
Nebenan, in der römisch-katholischen Katharinenkirche, die an die griechisch-orthodoxe Basilika grenzt, beginnen nach dem Einzug des Patriarchen am Nachmittag Gottesdienste und Messen, wie fast überall in der Stadt. Nur wenige hundert Meter von der Geburtskirche entfernt, am Ende einer Straße, finden Besucher plötzlich Ruhe. Die Milchgrotte ist ein in Stein getriebener Raum. Stufen führen hinunter. Nur ein Säuseln ist zu hören. Es ist Gesang aus den Räumen des Klosters, das unterirdisch mit der Grotte verbunden ist. Die Schwestern des Ordens der ewigen Anbeterinnen des Allerheiligsten Sakraments leben dort und bereiten sich auf Heiligabend vor. Der Überlieferung nach sollen Maria und Josef mit dem Jesuskind auf der Flucht nach Ägypten hier Station gemacht haben. Beim Stillen sei ein Tropfen Milch auf den Stein gefallen. Heute kommen kinderlose Ehepaare mit dem Wunsch nach Nachwuchs hierher. Und es sind wohl nicht nur christliche Besucher, die für ihren Wunsch Andacht halten.
Zu Bethlehem gehört aber auch an diesen Tagen der Ruf des Muezzin. Er fordert die muslimische Mehrheit der Bewohner der Stadt auf, zum Gebet zu kommen. Zum Beispiel in die Omar-Moschee gegenüber der Geburtskirche. Vorbei an Moschee und Markt führt der Weg zur Weihnachtskirche, der evangelisch-lutherischen Kirche in Bethlehem. Der Kirchturm ist von Weitem zu erkennen. Das Dach gleicht einer umgedrehten Eistüte. Im größten Saal des Gemeindezentrums predigen Pfarrer sehr weltlich über die Lage in Bethlehem. Vor Gästen aus Deutschland, Großbritannien und den Niederlanden. Das Kirchenschiff wäre zu klein, um alle zu fassen, die gekommen sind.
Ich hoffe und glaube fest, dass Frieden und Gerechtigkeit möglich sind in diesem Land. Sind unsere Politiker bereit? Oder haben sie Angst um ihre Macht, ihre Interessen und ihren wirtschaftlichen Vorteil? Die Menschen bitten, spielt nicht mit der Angst eurer Anhänger. Spielt nicht mit der Zukunft unserer Kinder, seien es Palästinenser oder Israelis, Christen, Moslems oder Juden. Unsere Kinder wollen Frieden und keinen Krieg. Sie wollen die Zukunft mit Händen greifen und keine Waffen. Sie wollen eine Kindheit, an die sie sich erinnern. Keine Kindheit, die sie überleben müssen. Sie wollen leben und aus dem Vollen schöpfen.
Höhepunkt der offiziellen Feierlichkeiten in der Heiligen Nacht in Bethlehem ist die Mitternachtsmesse des lateinischen Patriarchen vor Politikern, Diplomaten, wichtigen Familien der Stadt und den wenigen Besuchern, die eine Eintrittskarte für die katholische Katharinenkirche ergattert haben. Viele christliche palästinensische Familien begehen den Heiligen Abend dagegen zu Hause im Kreis von Verwandten, wie auch die Familie der Bürgermeisterin Vera Baboun.
As you know, I have a very loving family. I'm a mother of 5 children.
Ich bin Mutter von 5 Kindern. Ich habe 3 Töchter, 2 Söhne und inzwischen Enkel. Wir feiern mit Eltern, Brüdern, Schwestern und Kindern zusammen, schmücken mit großer Freude den Baum und bereiten gemeinsam das Weihnachtsessen vor. Für mich als Bürgermeisterin ist es eine anstrengende Zeit mit vielen Terminen. Aber meine Kinder sehen es mir nach. Ich finde allerdings auch Zeit für sie. Zu Weihnachten geht es um Geben und um bedingungslose Liebe. Und meine Familie kann das großartig. Und ich denke, meine Familie ist die beste in unconditional love.
Und dann gibt es noch eine Gruppe, die sich am Heiligen Abend auf den Weg nach Bethlehem macht. Es sind die Benediktinermönche der Dormitio-Abtei. Das Kloster thront auf dem Zionsberg am südlichen Ende der Altstadt von Jerusalem. Dort beginnt ihr Fußmarsch mitten in der Nacht. Die Glocken der Abtei läuten zu einer Vigil, einer religiösen Nachtwache mit liturgischen Texten, Gebeten und viel Gesang. Es ist keine klassische Messe und ein Zugeständnis an die Gäste der Dormitio-Abtei. Es sind überwiegend junge jüdische Israelis aus Jerusalem und Tel Aviv, die im Rundbau der Kirche auf Stühlen und auf dem Mosaikboden sitzen. Ein Besucher hat einen Kaffeebecher in der rechten Hand. Ein anderer ist unsicher, ob er seine Wollmütze aufbehalten kann. Die Neugierde treibe sie in die Kirche, erzählt Pater Nikodemus.
Also wir haben natürlich hier nicht das Phänomen eines klassischen interreligiösen Dialogs, dass jetzt hier Rabbiner sitzen, die mit uns Weihnachten feiern, sondern eher ein liberales Publikum, was einfach eben auch, glaube ich, eine Nachricht mitbekommt. Die ganze Welt feiert Weihnachten, wissen das jetzt so.
Die jüdisch-israelischen Besucher begleiten die Benediktinermönche nicht auf dem 9 Kilometer langen Pilgerweg durch die Nacht nach Bethlehem. Die israelische Regierung verbietet ihnen, im Westjordanland sogenannte autonome palästinensische Städte zu besuchen.
Das kann schon sein.
Auf dem Fußmarsch trägt Pater Nikodemus eine graue Umhängetasche. Darin eine große Papierrolle, eine Liste mit Namen. Namen von Menschen aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Kroatien, die in dieser Nacht nicht mit nach Bethlehem wandern können.
Wer möchte, schickt einfach uns seinen Namen. Wir schreiben das auf die Rolle, legen diese Rolle wirklich nieder in die Krippe, auf den Geburtsstern. Und ja, wie gesagt, das ist jetzt so angewachsen, dass wir dieses Jahr zum ersten Mal über 50.000 Namen haben. Das ist schon eine Hausnummer.
Am israelischen Checkpoint 300 begegnen die Pilger palästinensischen Arbeitern, die Bethlehem in umgekehrter Richtung verlassen, um in Israel zu arbeiten. Die ausländischen Besucher reagieren verwundert. Es ist 4 Uhr früh. Durch Drehkreuze und ein Metalltor im israelischen Sperrwall erreicht die Gruppe Bethlehem. Kurz vor der Altstadt bleiben alle stehen. Ein Bibelzitat und ein Gedanke.
Im eben gehörten Text aus dem Propheten Micha heißt es zum Schluss nicht, es wird Frieden sein, sondern er wird der Friede sein. Der Friede, den wir in der Hingabe finden, ist Gott selbst, ist das kleine Kind, das in uns Mensch wird.
Der Bäcker in der Krippenstraße startet nebenan seinen weißen Peugeot. Es ist früh am Morgen und noch dunkel in Bethlehem. Der Motor übertönt kurz die Geräusche, die die 100 Pilger machen.
Wir sind also schon in der Altstadt. Also jetzt eben meine Einladung, meine Bitte, diese letzten Meter wirklich in Stille zu gehen, die Chance zu nutzen, seinen Gedanken freien Raum zu lassen, auch wenn die Gespräche sicher gut waren bisher.
Dann ist Schweigen. Stille Nacht, heilige Nacht, auch in Bethlehem. Das Ziel ist die Geburtskirche.
Auf NDR Info hörten Sie zwischen Hamburg und Haiti. Diesmal Weihnachten im Heiligen Land. Mit Pauken und Trompeten nach Bethlehem. Eine Sendung von Thorsten Teichmann, ARD-Studio Tel Aviv. Es sprachen neben weiteren Lena Bodewein und der Autor. Technik Ulrike Nölle. Regie Birgit Meyer. Redaktion Wolfgang Heinemann.